Ab und zu bekomme ich eine etwas längere Sprachnachricht von einem Freund oder Kollegen auf WhatsApp oder ähnlich. Ich nenne keine Namen, also keine Sorge. Aber das kann für mich etwas schwierig sein. Ich habe aktuell 6 Kinder. Das heißt, ich muss immer, wenn ich zu Hause bin, einen ruhigen Ort suchen. Und die sind wenig, wo ich mir das anhören kann, ohne dass meine Kinder sich um mich drängen und mithören wollen oder wissen. Wer spricht da? Ist da was zu gucken? Kann ich ein Spiel auf deinem Handy spielen? Kann ich? Ich möchte mir also unbedingt Zeit nehmen, um die Nachricht von vorn bis hinten anzuhören, damit ich weiß, was gesagt wird. Es wäre echt komisch, wenn ich, also nicht wegen Kinder, sondern von mir aus einfach bewusst nur die ersten 30 Sekunden anhören würde, ganz genau über die 30 Sekunden nachdenken und dann erst eine Woche später die nächsten 30 Sekunden anhören. Es wäre, ja, also natürlich ein bisschen komisch. Aber so machen wir das ein bisschen mit diesem Brief. Mit den Briefen von Paulus, vor allem wenn man in einer Predigtreihe ist, kriegt man einen Abschnitt und man denkt intensiv darüber nach und dann eine Woche später erst geht es weiter. Aber Paulus hat sicher erwartet, dass seine Briefe von den Gemeinden von vorn bis hinten am Stück in einer Sitzung vorgelesen würden. Die waren Sprachnachrichten an die Gemeinden, die er zum Teil gegründet hatte und die er liebte. Und es ist gut, dass wir uns mal erinnern, dass wir uns mitten in einem längeren Gedankengang finden, hier in Kapitel 6. Paulus stellt sich und seine Botschaft dieser Gemeinde in Rom vor. Und es geht in erster Linie um das Evangelium, um die gute Nachricht von Jesus Christus, die allerdings schlechte Nachrichten voraussetzt, nämlich, dass alle Menschen, Juden und Griechen, Heiden, wer auch immer, wir sind alle Sünder. Und das heißt nicht nur, dass wir böse Dinge tun, sondern wir alle leben unter der Sünde, wie unter der Macht und Herrschaft einer Diktatur. Gottes Gesetz kann den Menschen zwar zeigen, was sie Falsches oder sogar Richtiges machen, aber es kann sie nicht verändern und es kann sie auch von dieser Macht nicht befreien. Aber Gott in seiner großen Gnade hat nun einen Weg gemacht, wie diese Befreiung und diese Veränderung jetzt endlich stattfinden können. Jesus Christus, sein Sohn, hat sich hingegeben als Sühneopfer, um die Schuld der Menschen vor Gott zu tilgen. Und die einzige Bedingung, um diese Rettung, diese Erlösung zu empfangen, das ist der Glaube, das Vertrauen auf Jesus. Paulus sagt ganz klar, wer glaubt, gilt als gerecht vor Gott, wegen der Gerechtigkeit von Jesus, die ihm dann angerechnet wird durch den Glauben. So erklärt Paulus die Bedeutung von Jesus' Erlösungswerk für die Menschen und dann zeigt er weiter in Kapiteln 4 und 5, die wir in den letzten Wochen angeschaut haben, dass dieser Rettungsweg, also durch den Glauben, nicht durch Gehorsam gegenüber Gottes Gesetz, dass dieser Rettungsweg tatsächlich mit Gottes Wort übereinstimmt. Das will er zeigen. Die Glaubenshelden Abraham und David haben nämlich diese Rechtfertigung allein durch Glauben erlebt und davon geschrieben und gesprochen. Die biblische Geschichte seit Adam zeigt wirklich, wie das funktioniert. Wie alle Menschen der Familie Adams angehören und deshalb vom Anfang des Lebens an Sünder sind, so kam Jesus als ein neuer, gehorsamer Adam, der sein Volk zur Gerechten macht. Das haben wir letzte Woche gesehen. Nachdem Paulus nun seine Botschaft erklärt und biblisch begründet hat, kommen wir endlich in Kapiteln 6 und 7 zu einem Abschnitt, den wir den Aber-Warte-mal-Paulus-Teil nennen könnten. Es geht nämlich jetzt um die Einwände, es geht um die Fragen, die aufgeworfen werden durch das, was er geschrieben hat, die scheinbaren Probleme mit dieser Lehre. Am Ende von Kapitel 5, in Versen 20 und 21, da schreibt Paulus: Das Gesetz aber ist daneben hereingekommen, damit das Maß der Übertretung voll würde. Wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden, damit, wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Das heißt, Gott hat sein Gesetz eingeführt, um die Bosheit der Menschen noch deutlicher aufzuzeigen. Und wie groß ihr Schuld wurde, hat das Überströmen der Gnade dann umso wundervoller, umso beeindruckender gemacht. Und das wirft wiederum eine Frage auf. Also, je mehr Sünde, desto wunderbarer die Gnade, oder? Je mehr wir sündigen, die wir sowieso durch den Glauben an Jesus zur Gerechten genannt wurden, desto mehr wird Gott wegen seiner Gnade verherrlicht, oder? Oder, wie Paulus es ganz spitz formuliert, Vers 1 von unserem Text: Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Und das ist für Paulus keine neue Frage. Er hat schon davon geschrieben, Kapitel 3, dass Leute aus manchen Ecken ihn lästern. Tatsächlich, und sie sagen, er würde Menschen ermutigen, Böses zu tun, damit sich daraus Gutes ergibt. Das ist eine Falschheit. Aber diese Frage fällt irgendwie sofort ein, wenn wir von der freien Gnade Gottes hören. Warum? Warum scheint es uns nahezulegen, dass wenn wir mit Gott versöhnt werden können, ohne dass wir es selbst bewirken noch verdienen, dass es dann egal ist, wie wir danach leben? Oder noch schlimmer, warum würden wir denken, dass wenn Gott Gutes aus Bösem bringt, dass er damit das Böse gut heißt? Im heutigen Text zeigt der Apostel, dass wir diese Frage erst dann ernst stellen können, wenn wir nicht begriffen haben, in welcher Beziehung wir zu Jesus Christus leben. Wenn wir nicht begreifen, dass wir erstens mit Jesus mitgekreuzigt sind und zweitens, dass wir mit ihm mit auferweckt worden sind. Zunächst gibt Paulus eine ganz kurze Antwort auf die Frage, die er gestellt hat. Vers 2, er redet Klartext. Das sei ferne, das heißt auf keinen Fall, niemals, Gott bewahre uns davor. Warum nicht? Weil wir der Sünde gestorben sind. Für die Sünde sind wir tot. Das heißt, die Sünde hat keinen Anspruch mehr auf uns. Das heißt, dort, wo die Sünde herrscht, haben wir nichts verloren. Paulus geht in der zweiten Hälfte dieses Kapitels ein bisschen näher darauf ein, was es heißen würde, wenn wir immer noch unter der Sünde lebten, wenn wir der Sünde nicht gestorben wären. Aber davor will er erklären, wie diese Beziehung zur Sünde beendet wurde. Und das Wie, das ist nicht unbedingt das, was wir als erstes nennen würden. Woher wissen wir, dass wir für die Sünde tot sind? Paulus Antwort: Wir sind getauft. Vers 3. Und sollten hier zwei Dinge vor allem auffallen. Erstens der Nutzen der Taufe, wie Paulus den beschreibt. Und zweitens die Botschaft der Taufe. Was kommuniziert die Taufe? Der Nutzen der Taufe. Wie hilft uns die Taufe, das zu verstehen, was Paulus sagt? Es ist ganz klar, für Paulus ist die Taufe mehr als ein Ausdruck von deinem persönlichen Glauben. Es ist mehr als etwas, an dass du schöne Erinnerungen hast. Es ist mehr als ein frommer Brauch. Es ist sogar mehr als nur Gehorsam gegenüber dem Befehl von Jesus. Das ist es auch. Aber mehr. Die Tatsache, dass du getauft bist, sofern das stimmt, das ist zu jeder Zeit in deinem Leben danach relevant. Martin Luther, der große Reformator, der hat berühmterweise in den Momenten, wo er sich besonders angefochten fühlte von dem Teufel, hat sich immer wieder erinnert, Baptizatus sum, ich bin ein Getaufter, ich bin ein getaufter Mensch. Und das war genau richtig. Wie eine Geburts- oder Heiratsurkunde ist die Taufe ein Beweis für dich, dass du etwas Entscheidendes erlebt hast, was deine ganze Identität, deinen ganzen Lebenslauf von nun an bestimmt. Irgendwann in deinem Leben als Christ, egal wer du bist, kann ich dir versprechen, du wirst irgendwann feststellen, dass du dich nicht mehr genauso fühlst wie damals bei deiner Bekehrung. Oder du wirst mit Zweifeln kämpfen. Du wirst dich fragen, ey, was hat Jesus und das alles in der Bibel wirklich mit mir zu tun? Wirklich. Und die Antwort, die du empfangen hast, ist deine Taufe. Sie ist die ganz persönliche Verkündigung von dem Evangelium für dich. Für dich. Jesus ist nicht allgemein nur für Sünder gestorben, er ist für dich gestorben. Jesus liebt nicht nur die Gläubigen allgemein, er liebt dich. Wenn du glaubst, dass das Evangelium wahr ist und es noch nicht gemacht hast, lass dich taufen. Lass dich taufen. Und zweitens, wenn du dann getauft bist, dann glaube deiner Taufe. Sie wird dir dein ganzes Leben lang das Evangelium immer wieder predigen und bezeugen. Das ist der Nutzen der Taufe. Wir kommen immer wieder zu ihr zurück. Zweitens die Botschaft der Taufe. Was sagt uns die Taufe konkret? Die Taufe wird mit ganz verschiedenen Bildern in der Bibel beschrieben. Sie ist eine Waschung in erster Linie. Man braucht dafür Wasser. Wenn du ohne Wasser getauft wurdest, dann bist du nicht getauft. Ich sage das nur nebenbei. Sie ist eine Waschung. Sie bedeutet Reinigung von der inneren Bosheit, die uns vor Gott verunreinigt. Sie ist ein Ausdruck der Buße. Und das hat Johannes der Täufer verkündigt. Selbstdemütigung vor Gott, Hinwendung zu ihm. Aber hier betont Paulus etwas ein bisschen anderes. Die Taufe bedeutet den Tod. Taufe bedeutet Tod, Versen 3 und 4. Und das ist etwas weniger merkwürdig, als es vielleicht klingt. Im Neuen Testament nämlich werden vor allem zwei Geschichten aus dem Alten immer wieder als Vorbilder der Taufe genannt. Und zwar einmal die Sintflut, als Noah die Arche gebaut hat und die ganzen Tiere und seine Familie retten konnte. Und der Durchzug durch das Schilfmeer, als die Israeliten aus Ägypten in der Sklaverei erlöst wurden. Und in beiden Fällen, diesen Geschichten, wozu diente das Wasser? Was hat das Wasser gemacht? Das war Gottes Strafgericht über seine Feinde. Es hat die Feinde zerstört. Die verderbte Menschheit, beziehungsweise das Heer des Pharao. Aber Gottes Volk, Gottes auserwähltes Volk, konnte durch das Wasser hindurchkommen und so gerettet werden. So ist es mit der Taufe. Was macht Jesus für uns? Jesus bringt uns durch Gottes Strafgericht hindurch ins neue Leben. Das ist das Evangelium. Das Wasser bedeutet den Tod, durch den er den Weg hin in die Herrlichkeit für uns freigemacht hat. Die christliche Taufe ist nämlich eine Taufe, wie Paulus in Vers 3 schreibt, in Christus hinein. Sie bezeugt, dass wir mit Christus eins gemacht wurden. Vers 5. Dass wir ihm gehören, dass wir so in ihm sind, wie Noah und seine Familie in der Arche waren. Die Taufe sagt einem jeden von uns, Jesus ist dein und du bist sein. Was ihm gehört, es gehört auch dir. Sein Gott ist dein Gott, sein Volk ist dein Volk. Seine Geschichte ist deine Geschichte, sein Schicksal ist dein Schicksal. Eben genau das haben wir gesungen in dem neuen Lernverslied. Du bist mit Christus gekreuzigt. Und nun lebst du. Aber nicht mehr du, sondern Christus lebt in dir. Und das lässt uns dann verstehen, warum wir nicht mehr so leben können wie früher. Denkt wieder an das Vorbild von Israel am Schilfmeer. Das Wasser, mit dem du getauft wurdest, das ist dein persönliches Schilfmeer. Das Leben davor, das war dein Ägypten. Und wenn Jesus dich einmal durchs Meer hindurch gebracht hat, dann bist du eben nicht mehr in Ägypten. Du lebst nicht dort, du hast dort keinen Wohnsitz, du hast dort keine Arbeit. Du bist kein Teil mehr von dieser alten Gesellschaft, von diesem alten Weltsystem. Die Dinge zu denken oder sagen oder tun, die für dich damals ganz normal waren. Das wäre jetzt genauso absurd, wenn du als Israelit in der arabischen Wüste stehen würdest und denkst, hey, lass uns ein paar Pyramiden bauen. Wir können nicht mehr in der Sünde leben. Und Paulus verwendet dann ein weiteres Bild. Er sagt, Vers 6, unser alter Mensch ist durch unsere Beteiligung an den Tod Jesu gekreuzigt worden. Das heißt, unsere persönliche Existenz damals, der Leib der Sünde, das gilt als tot. Das heißt, nicht nur sind unsere Umstände komplett verändert worden. Nicht nur leben wir nicht mehr in Ägypten, wo die Sünde herrscht und uns gefangen hält, sondern wir sind nicht mehr dieselben Menschen wie damals. Wir sind nicht mehr die Sklaven, die wir waren. Das, was in mir steckt, das, was damals bei dem ganzen Projekt der Sünde, beim Pyramidenbau der Sünde, eifrig mitgemacht hat, das ist nicht mehr das wahre Ich. Es bestimmt mein Denken und mein Handeln nicht mehr. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst. Vers 7 ist dann eine echt erstaunliche Aussage. Wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Und freigesprochen, das ist dasselbe Wort, das sonst im Römerbrief immer mit gerechtfertigt übersetzt wird, für gerecht erklärt. Was heißt das? Also, wenn du als Sünder einmal gestorben bist, dann sind die schlimmsten, die ultimativen Folgen der Sünde schon geschehen. Es ist alles vorbei. Das Urteil ist schon vollstreckt worden. Die Schulden, die sind vollständig abbezahlt. Der Fall ist geschlossen. Es kann keine Doppelbestrafung mehr geben. Das ist die Botschaft der Taufe. Das sagt deine Taufe dir jeden Tag. Weißt du nicht, dass du der Sünder und Rebell gegen Gott, der du warst, dass du tot bist? Dass du das nicht mehr bist? Und das besonders Wundervolle am Evangelium ist natürlich, dass wir in diesem Sinne sterben können und doch leben. Wir leben. Die Einheit mit Christus bedeutet auch Teilnahme an seiner Auferstehung. Wie Paulus bereits in Versen 4 und 5 geschrieben hat. Und jetzt in Vers 8 greift er das Thema wieder auf. Es war ja unmöglich, dass Gottes Plan, Gottes Heilsplan, hätte scheitern können und dass Jesus hätte sterben können, ohne dann wieder aufzuerstehen. Das, Das konnte nicht passieren. Und das Gleiche gilt für uns. Das ist der Punkt in Vers 8. Wenn es sein Tod ist, in dem wir mit ihm gleich geworden sind, dann folgt unausweichlich die Auferstehung. Auch für uns. Das ist keine Metapher. Das ist unser Schicksal, ganz wirklich. Jesus war tot. Ein ganzes Wochenende lang fast. Aber er lebt jetzt. Er lebt wirklich. Er ist der erste Mensch, der die Auferstehung aller Toten am Ende der Zeit schon erlebt hat. Das, was er als Erster erlebt hat, das erwartet auch uns. Das ist unsere Zukunft. Aber es hat eine große Bedeutung fürs Hier und Jetzt. Jesus lebt. Wie lebt er? Was erlebt er? Keine Versuchung mehr. Keine Anfechtung, keine Angst, keine Betrübnis, keine geringste Möglichkeit, dass er jemals wieder leiden oder sterben könnte. Vers 9. Mit seinem Tod hat die Sünde nämlich ihre ganze Macht erschöpft. Das war nun alles, die Kreuzigung, was Sünde, Tod oder Teufel Jesus antun konnten. Und jetzt lebt Jesus, Vers 10, für Gott, ohne Hindernis, ohne Einschränkung, ohne Wenn und Aber. Seht ihr, wie die ganz absurde Logik der Frage, mit der der Abschnitt begonnen hat, entlarvt wird, in Vers 1. Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Bloß nicht! Wie könnten wir auf Gnade hoffen, die größer wäre als das Leben, das Jesus Christus schon jetzt lebt? Was könnte besser sein? Dieses neue Leben, das er jetzt schon hat, das ist die Gnade! Das ist der Segen. Das ist die Erfüllung von jeder Verheißung Gottes. Wir haben vorhin als Textlesung das sogenannte Benediktus, das prophetische Lied, das Zacharias, Vater von Johannes, dem Täufer, gesprochen, gesungen hat. Und der Höhepunkt kommt am Ende von diesem Ausschnitt, in den Versen 74, 75 von Lukas 1. Gott gibt uns, dass wir erlöst aus der Hand unserer Feinde ihm dienten, ohne Furcht, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm, alle Tage unseres Lebens. Das ist der Punkt, ihr Lieben. Besseres gibt's nicht, als Gott zu dienen, in Heiligkeit und Gerechtigkeit. Und Gott hat das alles trotz der Sünden, tatsächlich durch die Sünden der Menschheit zustande gebracht. Aber die Sünde selbst ist das Gegenteil davon, was Gott in Jesus Christus schenkt. Kids, stellt euch mal vor, euer Haus brennt und die Feuerwehr kommt. Und die macht einen echt heldenhaften Einsatz. Sie rettet euch und eure Familie und sogar die Katze. Und sie löscht den Brand so schnell, dass das Haus noch saniert werden kann. Und du wieder darin leben kannst. Also, woher wisst ihr jetzt, wie mutig und fähig die Feuerwehrleute sind? Das ist wegen dem Hausbrand. Ja? Aber war der Brand daher etwas Gutes? Sollte man das Haus wieder mal in Brand stecken, damit die Feuerwehr mehr Gelegenheit hat, sich auszuzeichnen? Die Antwort ist nein, Kinder. Bitte nicht. Aber genauso absurd ist der Gedanke, man würde mehr von Gottes Gnade erfahren, wenn man weiter sündigt. Wenn man begreift, was die Feuerwehr für einen gemacht hat, dann spielt man in dem neu sanierten Haus nicht mehr mit den Streichhölzern. Ja? Wenn man begreift, was Gott in Christus für einen gemacht hat, dann hält er sich selbst dafür, dass er für die Sünde tot und für Gott lebendig ist. Wie Paulus schreibt in Vers 11. Er spielt nicht mehr mit den alten Gedanken und Worten und Taten, sondern er genießt ein Leben der Freiheit und Freude und Liebe. In den letzten Versen 12 bis 14 ruft Paulus seine Leser zu genau so einer Lebensweise, zu genau so einer Haltung. Die Sünde soll nicht in unserem sterblichen Leib herrschen, sodass wir dann einfach von unseren ganzen Begierden getrieben werden. Und Paulus ist hier ganz realistisch, bemerkt das. Wir Gläubigen, wir gelten zwar als gestorben und wieder auferstanden, aber gleichzeitig leben wir noch in dieser alten Welt. Wir leben in diesem alten Leib, aus dem wir gerettet werden und gerettet werden sollen. Mit den Begierden des Leibes, da meint Paulus nicht einfach biologische Triebe oder Bedürfnisse nach Essen oder Sex oder was auch immer. Er meint wirklich unsere ganzen Motivationen, ob physisch oder psychisch, ob seelisch oder geistig. Weil in uns selbst und in unserem ganzen Umfeld die Sünde, was auch immer das sei, weil das so normal ist, bilden Dinge wie sexuelles Fehlverhalten oder Abergläubigkeit oder Eifersucht oder Zorn oder Selbstsucht oder Neid, Gewalttätigkeit oder Maßlosigkeit. Diese Dinge bilden immer für uns den Weg des geringsten Widerstandes. Ja? Das ist immer der leichteste Weg. Aber selbst wenn dem so ist, bleiben wir nicht hilflos. Wir können kämpfen. Wir können uns selbst verleugnen, weil dieses alte Selbst keine Macht mehr hat. Es ist tot. Weil wir wissen, dass wir bei Jesus etwas viel, viel Besseres haben, als das, woran wir schon gewohnt sind. Und die Nachrichten werden noch besser. Nicht nur, dass wir prinzipiell immer Nein sagen können zu unseren falschen Lüsten und Verlangen, sondern unsere ganzen Fähigkeiten, unsere Motivationen, sie können immer mehr von der Sünde befreit und erneuert werden. In Vers 13 heißt es, wir sollen unsere Glieder, nicht nur Körperteile, sondern auch unser Verstand, unsere Emotionen, unser Wille, unsere Glieder sollen wir Gott statt der Sünde als Werkzeuge der Gerechtigkeit zur Verfügung stellen, damit sie seinen Zwecken dienen. Alles an uns, hier ist der Punkt, alles an uns, jeder Teil kann mit Christus mitgekreuzigt und mit auferweckt werden. Wenn mein Zorn und meine Wut der Sünde sterben, so können sie als eine leidenschaftliche Bereitschaft gegen Unrecht zu kämpfen auferstehen. Wenn ich andere Menschen ganz geschickt lästere oder verspotte und Freude daran finde, kann auch das sterben und als zum Beispiel ein liebevoller Humor oder eine Freude daran, andere zur ermutigen, auferweckt werden. Oder mein Ehrgeiz kann sterben und als eine hoffnungsvolle und verantwortungsbewusste Einstellung auferweckt werden, durch die ich andere, ob auf Arbeit oder in der Gemeinde, leiten und erbauen kann. Und das kann geschehen mit wirklich allem, was du kannst und wie du bist. Zum Schluss von diesem Teil finden wir eine etwas überraschende Zusammenfassung in Vers 14. Woher haben wir diese Freiheit? Woher haben wir diese Hoffnung, dass es geschehen kann? Weil wir nicht unter dem Gesetz sind, sondern unter der Gnade. Nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Gottes Gesetz, ihr Lieben, ist heilig und gerecht und gut. Aber von Natur aus sind wir nicht so. Wir können nicht vollkommen gehorchen, weil wir unter Gottes Herrschaft nicht leben wollen. Natur aus. Wenn wir unter dem Gesetz leben, also wenn wir versuchen, Gott ohne Jesus zu gehorchen, dann herrscht die Sünde über uns, schreibt Paulus. Und wenn dem so ist, dann gibt es im Endeffekt nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir werden überheblich, eingebildet, selbstzufrieden, weil wir uns nur mit anderen Menschen und nicht wirklich mit Gottes Maßstab vergleichen. Oder auf der anderen Seite verzweifeln wir einfach. Wir geben den Kampf um Gerechtigkeit einfach auf. Das Gesetz auf die eine oder andere Art und Weise schließt uns von dem gesegneten Leben mit Gott aus, ob wir das erkennen oder nicht. Aber wenn du auf Jesus vertraust, wenn du zu ihm um Hilfe und Vergebung und Versöhnung und Veränderung rufst, wenn du das noch nie getan hast, lade ich dich ein, es heute zu machen, dann bist du nicht mehr unter dem Gesetz. Dann ist Gottes Urteil über dich schon gefällt worden. Doch du lebst, weil du mit Jesus Christus gestorben und begraben worden bist. Er trägt dich durch den Tod hindurch. Jenseits des Kreuzes kannst du nicht mehr verurteilt werden. Für Gott bist du lebendig. Du gefällst ihm wohl. Du musst dir nichts einbilden und auch nicht aufgeben, wenn der Gehorsam einmal schwierig wird. Auch hier und heute, diesseits von der Auferstehung der Toten, am Ende der Zeiten, da darfst du schon schmecken, wie köstlich das neue, ewige Leben ohne Furcht, in Heiligkeit und Gerechtigkeit mit Gott sein wird. Dank sei ihm und Ehre auf ewig. Amen. Ich bete.